Grüß Gott, sagt Ihnen allen die Andrea Marti. Heute möchten wir über ein Land reden, das vor den Geschehnissen im Jahr 1994 fast unbekannt war. In Ruanda ist es zu einem entsetzlichen Völkermord gekommen, der zwischen 500'000 bis 1 Million ums Leben gekommen sind. Die Folge davon ist ein Heer von Waisenkindern. Ruanda ist eine ehemalige belgische Kolonie bis 1962. Der Frère Otmar wird von den Lassalle-Brüdern, den sogenannten Schulbrüdern, der Lehrer und Heilpädagoge ist, redet heute über seine 13-jährige Tätigkeit in Ruanda, wo er sich vor allem für Waisenkinder und Strassenkinder engagiert hat. Er ist zwar schon wieder seit 10 Jahren zurück in der Schweiz und wohnt in Neuenburg, aber ich freue mich trotzdem auf das Interview mit dem Frère Otmar und möchte ihn bei Radio Maria ganz herzlich willkommen heißen.
Guten Tag miteinander, liebe Hörer und Hörerinnen. Es freut mich, euch zu begrüßen, sowie auch einiges können zu erzählen über meine Erfahrungen in Ruanda.
Frère Otmar, können Sie uns vielleicht eingangs vom Gespräch ein kurzes Porträt über Ruanda machen?
Ruanda ist in Zentralafrika. Es ist ungefähr so gross wie die Deutschschweiz. Es ist umgeben von, im Norden von Uganda, im Westen von der Republik Kongo, im Süden von Burundi und im Osten von Tansania. Ruanda nennt man auch die Schweiz Afrikas. Es hat viele Seen und Berge. Ruanda nennt man auch das Land der 1000 Hügel. Es gibt wunderschöne Orte, wie zum Beispiel um den Kivu-See oder im Norden bei den Berggorillas oder der Park Akadera oder der Bergurwald Nyungwe. Wir haben ein relativ einfaches, schönes Klima dort. In Butare haben wir fast eine ewig Frühling gehabt.
Herr Otmar, dann liegt Ihnen ja Ruanda als Schweizer sehr nahe, aber wie sind Sie denn zu Ihrem Engagement in Ruanda gekommen?
Also ich bin von Beruf Lehrer und Heilpädagoge und habe, bevor ich nach Ruanda gegangen bin, im Schlupfhaus Zürich gearbeitet, mehrere Jahre. 1985 schon haben meine Mitbrüder von Rom mir mitgeteilt, es wäre gut, wenn ich auf Ruanda ging. Aber an diesem Mal ist für mich das einfach nicht in Frage gekommen, weil ich gefunden habe, mein Missionsland ist die Schweiz. Dann 1986 ist nochmal die Frage an mich gekommen. Und dann habe ich immer noch 1000 Ausreden gehabt. Mir hat es gefallen in Zürich. Mir hat auch die Arbeit, der Einsatz im Schlupfhaus für die Jugendlichen, die ich dort hatte, hat mir sehr gefallen. Ich konnte einfach nicht loslassen. Schlussendlich haben mich die Oberen nach Ruanda geschickt. 3 Wochen lang. Um einmal ein bisschen schmecken, was dort läuft. Und nach 3 Wochen habe ich das Gefühl gehabt, auf dem Heimflug, doch, da könnte mich etwas Faszinierendes erwarten. Und dann habe ich im Schlupfhaus gegründet und bin im Februar 1987 auf das Ruanda gereist.
Frère Otmar, wie haben Sie sich auf das ganze Engagement in Ruanda vorbereitet?
Es war ja so gewesen, ich bin schon viele Jahre engagiert war im Missionsrat, wo wir intern in unserer Kongregation haben. Und somit bin ich in Verbindung viel mit afrikanischen, asiatischen und südamerikanischen Projekten. Ich habe aber auch gut über 10 Jahre mich eingesetzt als Sekretär vom Internationalen Förderverein für die Universität Bethlehem, wo 1975 gegründet worden ist. Somit habe ich das Gefühl, habe ich schon einiges erfahren, eine gewisse Offenheit und auch eine Sensibilität für die verschiedenen Bedürfnisse.
Ihre Tätigkeit in Ruanda war vor allem das Engagement für Waisenkinder und Strassenkinder. Wie haben Sie versucht, die Kinder aufzufangen und zu erreichen auf den Strassen?
Für mich war ganz wichtig, dass ich nicht als Weisser dort runterkomme und einfach etwas anreissen tue. Ich habe gefunden, es ist wichtig, dass wir eine Sensibilisierungsarbeit machen. Wir haben also jeden Monat Leute zusammentrommelt in der Stadt Butare. Das ist der Gott vom Bischof sind so die Priester, Ordensleute, da geht es zu den Lehrern, da geht es zu den Schuldirektoren, da geht es Gefängnisleiter und so weiter. Die haben wir zusammentrommelt, einmal im Monat, und haben einen ganzen Abend verbracht, um zu überlegen, wo sind die Probleme der Jugend in dieser Stadt. Und das hat über ein Jahr gedauert. Und nach einem Jahr hat man gefunden, jetzt haben wir genug diskutiert, jetzt wissen wir, was wir wollen. Und haben abgestimmt, welches Projekt das wir realisieren wollen. Und dann ist ganz klar gewesen, dass wir sie einsetzen für die Strassenkinder, wo allerdings in unserer Stadt, Butare, eigentlich noch ein neues Problem war, aber wo wir können vorgesehen, dass es noch einmal ein grosses Problem wird. Und somit hat die Kommission, die wir gegründet haben, mir den Auftrag gegeben, das, was wir ausgearbeitet haben, die verschiedenen Ziele, die wir formuliert haben, das jetzt zu verwirklichen. Und dann haben wir ganz einfach angefangen. Wir sind zweimal in der Woche am Nachmittag auf den Merit gegangen mit einem Fußballbälle und haben einfach den Jugendlichen eingeladen an einem Fußballmatch. Das war ein Weg gewesen, um langsam das Vertrauen zu gewinnen. Und wir haben gefunden, die Kinder sagen in uns selber, welche Probleme dass sie haben und welche Probleme dass sie auch eine Antwort haben. Und das ist also auch noch fast über ein Jahr so gelaufen, bis dann die Kinder uns auch gesagt haben, von nun an, und für uns ist auch klar geworden, wir brauchen ein kleines Zentrum.
Sie haben gesagt, die Kinder haben Ihnen dann anvertraut, Ihre konkreten Probleme. Was sind das für Probleme gewesen, die die Kinder hatten oder immer noch haben?
Das erste Problem, das Sie uns formuliert haben, ist, wir hätten gerne einen Ort, wo wir uns waschen können und wo wir uns auch wohlfühlen. Das zweite Problem war, Sie wären froh, Sie sind ja oft krank, wenn wir die Dienstleister machen können, damit sie gepflegt werden. Das dritte war, dass sie uns gesagt haben, gibt es nicht auch die Möglichkeit, dass wir etwa die Kleider bekommen, Secondhand-Kleider. Okay. Dann ist ein weiterer Wunsch gekommen, man hätte gern Alphabetisierungskurse, man möchte die eigentlich wieder in die Schule zurück, oder man möchte die Schule, aber wir sind nicht vorbereitet. Und so haben wir immer versucht, eine Antwort zu geben auf all die Fragen. Eine konkrete Antwort. Und das hat natürlich schon auch gemacht, dass Kinder immer mehr und mehr grosses Vertrauen zu uns haben. Allerdings, wir haben die Bedürfnisse auch versucht, die Nacht zu entdecken. Wir sind also mit Erlaubnis von der Behörde auf die Straße gegangen, zur Nacht, und haben dann mal wissen auch, wo schlafen denn auch die Kinder. Und das war für uns wirklich überwältigend gewesen, wenn wir sehen, wie die logieren tun. Der Gefängnisdirektor von Butare hat uns gesagt, er wäre sehr froh, wenn wir auch im Gefängnis, Zentralgefängnis von Butare, würdet einen Mitarbeiter schicken, wo sich um die Minderjährigen bekümmern im Gefängnis. Auch das haben wir gemacht. Und viel später haben die Kinder uns auch gesagt, wir wollen, oder die Jugendlichen, wir wollen eigentlich auch einen Beruf lehren. Das sind ja schon die verschiedenen Bedürfnisse, die sie angemeldet haben.
Frau Othmar, Sie sind auf die Straße gegangen und haben die Kinder aufgefangen, und das sind wahrscheinlich ganz schreckliche Zustände gewesen, die Sie vorgefunden haben. Können Sie da vielleicht ein bisschen etwas Neues darüber erzählen?
Also unsere Einsatzstrategie hat einmal darin bestanden, dass wir gesagt haben, wir haben keinen Internatsbetrieb. Und die Kinder sollen am Anfang ihren Lebensunterhalt nur selber verdienen. Die haben vor allem am Morgen, am Vormittag, haben die auf dem Merit geschafft. Dann haben wir auch den Kontakt zwischen den Eltern und den Kindern versucht wiederherzustellen. Und für uns ist das einfach wichtig gewesen, zuerst das Vertrauen und nicht ihnen einen Haufen Möglichkeiten geben. Wir haben also in Ruanda, in Butare, von 1988 bis 1994 gar keinen Internatsbetrieb gehabt. Die allerschwierigsten Fälle haben wir einfach noch im Pfadi-Zentrum unterbringen. Aber das sind wenige Fälle gewesen. Und die anderen hat man einfach gesehen. Viele von denen sind ja am Abend manchmal auch noch heimgegangen und haben den Eltern das, was sie gefunden haben, unter dem Tag übergeben. Man hat damit sie auch können essen zu Abend. Strassenkinder essen höchstens einmal am Tag.
Das ist ja alles mit Kosten verbunden gewesen. Sie haben Kleider beschafft, sie haben Essen besorgt. Ja, wie ist denn das finanziert worden?
Also am Anfang sind einfach ein paar Freunde von mir, die mir ein paar Franken gegeben haben. Und dann haben wir uns versucht, durchzuschlagen, so gut wie möglich. Später haben wir einen Kontakt gehabt mit der Caritas von Holland. Und Holland hat angefangen, überhaupt die Löhne zu zahlen für meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die ich engagiert habe. Der Rest ist von der Caritas, von der Lokal-Caritas, von Butteré, also die Cézanne-Caritas, berappt worden, oder die haben uns Kleider gegeben, die haben uns Wolldecken gegeben und so weiter. Und fürs Essen, das war höchst einfach gewesen am Anfang. Wir haben eigentlich nur Avocados gegessen am Anfang. Und wir haben nicht regelmäßig Mahlzeiten abgegeben. Das war nachher anders gewesen nach dem Krieg.
Dann gibt es zwischenzeitlich das Centre Intiganda. Können Sie da darüber ein Porträt machen?
Am Anfang haben wir nur ein kleines Büro bekommen, das die Gemeinde uns zur Verfügung gestellt hat. Dann ist es eine Sekundarschule, die uns auch Fußballterrain zur Verfügung gestellt hat. Wo dann die Kinder gesagt haben, sie wollen den Alphabetisierungskurs, bin ich zur Pfarrei gegangen und gesagt, ja, müssen wir einen Saal geben. Und dann haben wir einen ganz alten Saal bekommen. Ist eigentlich ein Schuppen gewesen, aber das ist mir gleich gewesen. In der Kirche hat man oft die Erfahrung gemacht, dass wir ganz einfach gemacht haben. Nachher, mit der Zeit, wo immer mehr Kinder rum gewesen sind und die Arbeit ein bisschen komplizierter geworden ist, bin ich zum Bischof gegangen und habe gesagt, Herr Bischof, ich brauche ein Terrain. Wir arbeiten ja innerhalb von der Diözese und dort müssen wir ein Zentrum aufbauen, wo wir wenigstens einen Ort haben, wo die Kinder immer wissen, da ist immer jemand da. Und das ist nicht lang gegangen. Unser Bischof war sehr offen und hat mir sehr schnell ein Terrain angeboten. Allerdings bin ich am Anfang nicht erfreut über das Terrain, das er uns angeboten hat. Ich hätte es lieber in der Stadt gehabt. Aber wir haben dann eins bekommen, hinter der Kathedrale, an einem Abhang. Und ich glaube, der Ort ist dann wirklich auch prädestiniert gewesen. Und dann hat man ein Zentrum gebaut, und zwar die Hälfte von dem Zentrum ist finanziert worden von einem ganz neu gegründeten Jugendverein in Mainz in Deutschland. Das sind Studenten, die sich zusammentun haben und haben angefangen, Geld zu sammeln. Wo dann der Bau, wo alles vorbereitet war und wo wir den Bau können anfangen konnten, haben aber uns immer noch die Hälfte vom Geld gefehlt. Und dann konnte ich eben einen Mitbruder Kontakt haben mit der Pfarrei Allerheiligen Zürich. Und die haben ein ganzes Jahr lang verschiedene Basar gemacht und die haben die anderen 50% aufgebraucht. Von dort an haben wir vor allem als Sponsor Children Human Help Network von Deutschland, das ist eben die Organisation, die sich gegründet hat in Mainz, die haben uns über 10 Jahre lang alles gezahlt. Die sind auch gross geworden über uns. So haben wir uns können finanzieren.
Heisst das, das Centre ist dann 24 Stunden offen gewesen für die Strassenkinder?
Wir haben nur einen Tagesbetrieb am Anfang. Und erst nach dem Krieg haben wir anfangen, einen Internatsbetrieb zu machen. Da hat so viele Kinder auf der Strasse gehabt, die rumgelungert sind, die kein Zuhause hatten, die keine Eltern mehr hatten. Da hat sich das aufgedrängt, aber ich habe echt Mühe gehabt, am Anfang einen 24-Stunden-Betrieb zu organisieren, weil ich wusste, das kostet dann einiges. Und vor dem habe ich ja Angst gehabt, muss ich ehrlich sagen.
Und das haben Sie dann erst können nach dem Geschehnis 1994 realisieren mit dem 24-Stunden-Betrieb?
Das ist realisiert worden, weil mir von verschiedenen Seiten auch, von der Pfarrei und von der Diözese mir gesagt worden ist, Ottmar, jetzt kannst du nicht mehr so funktionieren. Du musst jetzt einen 24-Stunden-Betrieb organisieren. Dann haben wir es halt gemacht.
Haben Sie den Helfer bekommen vor Ort, von Ruanda?
Wenn ich von 24-Stunden-Betrieb rede, dann heisst das, dass wir von der UNICEF Zelt bekommen haben und ein Zeltlager aufgemacht haben. Und wir haben von Oktober 1994 bis Dezember 1999 nur in Zelt geschlafen. Das ist einmal das eine. Dann natürlich nach dem Krieg, nach dem Völkermord, sind viele humanitäre Organisationen auf Ruanda gekommen, sind über 100 gewesen, und in unserer Stadt hat es auch über 30 gehabt. Und dann habe ich überall angeklopft und habe auch überall Gehör bekommen, für was ich sehr dankbar bin.
Frau Rothmar, wie haben Sie denn mit den Jugendlichen, sprich auch mit dem Bischof, kommuniziert? Haben Sie die Sprache vor Ort gelernt?
Also die Sprache, das ist Kinyarwanda, das ist eine sehr schwere Sprache. Ich selber bin nie gut in dieser Sprache, muss ich es offen zugeben. Aber die zweite Landessprache von Ruanda war Französisch und somit war das für mich kein Problem. Und man muss auch wissen, ich hatte ja bis 10 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und die mussten ganz nah mit den Kindern zusammenarbeiten. Meine Kontakte mit den Kindern waren sehr herzlich und somit haben wir uns über das Herz auch gut verstanden. Und es ist klar, gewisse Aussagen habe ich sehr gut auch verstanden, nicht wahr, mit der Zeit. Aber ich hätte kein tiefes Gespräch können führen mit den Kindern. Das ist einfach wichtig gewesen, dass ich die Mitarbeiter habe. Und somit auch die Mitarbeiter schulen tun. In dieser Richtung.
So wie ich informiert bin, ist Ruanda ein katholisches, christliches Land. Hat es denn da auch Bekehrungen gegeben? Oder sind die Kinder schon im Glauben gestanden? Können Sie darüber etwas erzählen?
Ja, ich möchte zuerst anfangen mit den Kindern. Es war ja so, als ich auf das Ruanda gekommen bin, hat glücklicherweise genau der Pfarrer von der Kathedrale am Abend alle Ordensleute eingeladen zu einer Diskussion über die Problematik von der Pastoral der Jugendlichen. Und da bin ich auch gegangen. Und dort haben sich mehrere Komitee gegründet. Und es ist auch ein Komitee gegründet worden für Kinder, die vernachlässigt werden. Und dann hat man einen Sekretär gesucht. Und dann habe ich natürlich sofort profitiert und habe mich angemeldet als Sekretär. Das war ganz wichtig. Und somit habe ich in dieser Kommission eine recht grosse Rolle spielen. Das ist einmal das eine. Das zweite, was ich möchte sagen, ist, in Butare sind über 30 religiöse Organisationen, also Kongregationen, ansässig, weil Butare sehr viele Ausbildungsmöglichkeiten bietet. Und ich bin jeden Monat all diesen Kongregationen angelaufen, habe ihnen ein Protokoll gebracht, habe ihnen erzählt, was läuft. Und ich musste sagen, sei es beim Bischof, in den Pfarreien oder in all diesen Kongregationen, bin ich gut aufgenommen worden und die haben mir über viele Klippen geholfen. Für mich ist das ein echtes Wunder, dass alle Kongregationen in einem Umkreis von 10 Kilometern von unserer Stadt haben sich alle irgendeiner Form eingesetzt für unser Strassenkinderprojekt. Wenn ich zum Beispiel einen Jugendlichen gehabt, der gerne nicht will, einen Koch werden, dann bin ich einfach in das Kloster gegangen und habe gesagt, da habe ich einen Bub, könnt ihr ihn dann nicht lehren. Oder ich habe ein Auto gebraucht für einen Transport, da bin ich in dir und die andere Kongregation gegangen. Heute Nachmittag sollten wir ein Auto haben, könntet ihr uns einen Chauffeur zur Verfügung stellen und uns helfen. Oder dann und dann haben wir ein Festchen, es fehlt uns das und das, könntet ihr uns das geben. Und für mich ist das ein Wunder gewesen. Und ich habe auch beim Bischof und bei den Pfarreien und im Seminar, Priesterseminar, immer Hilfe gefunden. Und das schaue ich wie ein Wunder an. Das ist nicht so selbstverständlich. Jetzt zu den Kindern. Bei den Kindern haben wir uns nie die Frage gestellt, welcher Kirche gehören sie an, sind sie tauf, sind sie nicht tauf. Das ist für uns in dem Moment, in der Anfangssituation, überhaupt nicht notwendig gewesen, zu wissen. Und wir sind dem auch nicht nachgegangen. Allerdings haben wir natürlich doch auch religiöse Angebote gemacht. Und das ist wichtig gewesen. Und mit der Zeit haben sich auch einige Kinder bereit erklärt, haben gewünscht, dass man Katechese macht, sie würden getauft werden, sie würden gefirmt werden, sie würden die Erstkommunion machen. Dann hat man das organisiert für die. Da muss ich sagen, das Herz von diesen Jugendlichen ist wichtig gewesen und wir haben das Herz von diesen Jugendlichen wollen treffen. Und das ist das Erste und das Allerwichtigste im Ganzen.
Wie haben Sie generell können die Institution Kirche in Ruanda stärken durch Ihr Engagement für Herr Ottmar?
Ja, ich glaube genau da, die vielen Kontakte, die wir hatten, das hat ganz sicher der Kirche, ich sage jetzt einmal von der Stadt Butare, etwas gegeben. Da zweifle ich keinen Moment. Und ich war ja vor ein paar Monaten wieder in Ruanda gewesen, und ich bin erstaunt, wenn ich an auch anderen Orten, in anderen Städten von Indiganten geredet habe, hat viele gesagt, ah, das kennen wir, von dem haben wir auch schon gehört und so weiter und so weiter. Ich finde, es ist den Leuten etwas ins Bewusstsein gekommen, von der Kirche. Wir müssen uns einsetzen, auch für die Jugendlichen. Und die dürfen wir nicht auf dem Weg stehen. Ich glaube, das ist einfach durchgegangen. Die Botschaft ist durchgegangen, glaube ich.
Schön, Frau Ottmar, Sie haben auch das Centre Indiganda erwähnt und immer wieder von Jugendlichen, sprich von Buben, geredet. Hat sie auch etwas für Mädchen gegeben?
Die Strassenkinder, die man sieht in der Stadt, das sind vor allem Buben. Also gut, haben wir uns in erster Linie an Buben gerichtet. Das ist einmal das Erste. Der Bürgermeister von der Stadt ist mehrmals zu mir gekommen und hat gesagt, Ottmar, du musst mehr machen. Ich habe ihm immer geantwortet, nein, ich mache jetzt nicht viel mehr. Du musst ja auch etwas machen. Wir zeigen dir ja, was wir machen können. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir effektiv angefangen haben. Und zwar war das gewesen, 3 Jahre vor dem Völkermord, ein paar Mädchen aufzunehmen. Und es sind wie die weißen Schwestern, das sind alles noch Europäerinnen gewesen, die 2-3 Mal am Nachmittag die Mädchen aufgenommen haben. Unter diesen Mädchen, die sieht man eigentlich nicht auf der Straße oder sehr wenig. Viele von diesen Mädchen sind engagiert in Familien, entweder bei Verwandten oder weiss ich nicht was, oder bei Bekannten, und haben den ganzen Tag müssen dort arbeiten und haben also nicht können in die Schule. Und für mich war dann ganz wichtig, dass ich in diese Familien gehe und den Herren und Frauen betteln darum, dass die Mädchen mindestens 2 Mal am Nachmittag können an einen Alphabetisierungskurs kommen. Mit der Garantie, dass man die Mädchen nicht aufwiegelt gegen sie. Aber im Grunde muss man schon sagen, viele von diesen Mädchen sind wirklich stark ausgenutzt worden. Und somit aber im Völkermord hat das Projekt das erste Mal gescheitert, genau wie alles andere auch.
Frère Ottmar, dann ist es zu dem schrecklichen Völkermord 1994 gekommen. Wie haben Sie das erlebt?
Man muss wissen, dass natürlich der Krieg in Ruanda schon am 1. Oktober 1990 angefangen hat. Aber der Krieg hat vor allem im Norden tobt und wir sind im Süden gewesen. Aber ich bin mehrmals in den Norden gegangen, um zu spüren, was da zu und her geht. Und dann habe ich auch gesehen, dass Hunderttausende von Leuten geflüchtet sind Richtung Süden. Wir haben also riesige, riesige interne Flüchtlingslager gehabt. Jetzt, wir sind in unserer Arbeit bereits, wo der Krieg angefangen hat, immer wieder gestört worden. Es gab Tage, wo wir uns gesagt haben, wir dürfen nicht auf die Straße und. Jetzt am 7. April ist ja der Präsident abgeschossen worden. Wir sind natürlich schon lange von der Schweizer Botschaft informiert worden, dass wir nicht zu jeder Zeit bereit sind, zum Verreisen. Wo dann unser Zentrum militärisch besetzt worden ist, habe ich einfach nicht mehr gesehen, was ich machen kann. Und dann habe ich noch ein paar Telefone bekommen von Bern, wo mir gesagt haben, du musst gehen. Auch meine Familie telefoniert und so weiter. Und ich bin in einem riesigen Konflikt gewesen und habe mich dann letztlich doch auch gegen Ende April entschieden, ich gehe nicht. Ich gehe dann aber, es hat mich noch ein Bub gesehen, ein Bub, der mich kennt. Und der hat mir gesagt, ah, du gehst auch. Und das hat mich noch all die nachfolgenden Monate sehr beschäftigt. Und ist nicht zu meinem Kopf aus. Ich bin in die Schweiz gekommen, wir sind evakuiert worden, sind in die Schweiz gekommen, ich bin da in Neuchâtel gewesen, habe im Fernsehen gesehen, was alles läuft. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe riesige Schuldgefühle bekommen. Ich war meiner Mission untreu. Ich habe mich immer wieder gefragt, hätte ich nicht müssen bleiben. Einfach bleiben. Trotz allem, was glaubt. Und ich bin nach einer Depression gewesen. Und habe innerlich immer wieder gebetet und gewünscht. Und auch wenn nur ein Ruf von Ruanda käme, ich soll zurückkommen. Ich muss auch sagen, dass ich da bei den Mitbrüdern und bei allen Leuten, die ich getroffen habe, eine wunderbare Aufnahme gefunden habe und niemand hat mich beschuldigt oder gesagt, du hättest sollen bleiben oder weiss ich nicht was. Aber mein Gefühl war das gewesen. Und dann, Ende Juli, ist der Pfarrer von unserer Pfarrei, der Dunde, und mit dieser Pfarrei haben wir zusammen geschafft, der ist sehr schwer krank auf Neuchâtel gekommen und ist zu mir gekommen und hat gesagt, Ottmar, jetzt brauchen wir dich. Jetzt musst du gehen. Jetzt hat es einen Haufen Kinder auf der Straße, die nicht wissen, was tun. Für mich war das eine Erlösung. Weil ich einen Vertrag hatte, auch mit dem Bund, durfte ich nicht vor dem September runterfahren. Und dann, darunter, habe ich mich gefragt, wie begegne ich den Leuten, die überlebt haben und die da sind. Und ich habe mir gesagt, Ottmar, jeder Person, die du begegnest, die dich kennt hat und weiss, dass du weg bist, da tust du dich entschuldigen und sagst, tu mir verzeihen, ich bin gegangen. Du hast müssen bleiben, aber ich bin gegangen. Und ich habe immer das Gleiche gehört. Gott sei Dank bist du gegangen, sonst wärst du jetzt nicht da. Dir geht es jetzt gut und mit dir zusammen können wir unsere Zukunft wieder aufbauen. Und dann haben wir uns weinend umarmt. Und da muss ich immer wieder sagen, Verzeihung bitten, Verzeihung überkommen, wirkt Wunder. Vom Moment an, wo ich den Schritt gewagt habe und auch gemacht habe, habe ich eine irrsinnige Kraft in mir gespürt. Und in alle Entbehrungen, die gekommen sind und Enttäuschungen, das war mir wurscht gewesen. Ich habe Kraft gehabt. Der Völkermord selber hat mich selber auch getroffen, auf eine andere Art. Hat mich auch getroffen und ich muss sagen, es ist ein Auferstehung passiert. Und das passiert auch mit dem ruandischen Volk. Und ich bin froh, dass ich in die Dunkelheit hinein von Oktober 1994, wo ich sogar manchmal Angst hatte, wenn ich in die Augen geschaut habe von den Leuten, weil die haben einen derartigen Blick gehabt, dass er mich durchstochen hat. Aber wir haben können langsam mit denen zusammen eine Auferstehung feiern. Das ist meine tiefste Erfahrung.
Danke vielmals, Frau Ottmar, für Ihre Offenheit. Ich denke mir, es ist nicht einfach, darüber zu reden, weil es sicher eine sehr emotionale Zeit war und sicher für Sie auch eine wichtige Christuserfahrung, die Sie gemacht haben.
Ich darf ruhig sagen, es ist nicht nur eine christliche Erfahrung für mich. Ich habe immer und immer wieder gesagt, das war eine mystische Erfahrung für mich. Ich habe ja 100 Kinder bekommen von der Regierung. Und die Regierung hat gesagt, du musst selber schauen, wie du durchkommst. Ich bin gefordert worden bis zum Äußersten. Ich habe aber immer das Vertrauen zu Gott gehabt. Man muss sagen, letztlich haben wir immer bekommen, was wir gewünscht haben. Wenn auch nicht alles, aber das ist gleich. Das Vertrauen zu Gott, das ist auch so tief geworden. Wir haben 3 Jahre lang noch im Chaos gelebt. Aber das ist gleich. Das ist bei mir vorbeigegangen wie nichts.
Sie haben erwähnt, wo Sie gegangen sind, den Bub, der gesagt hat, ja, jetzt gehst du. Haben Sie ihn wieder getroffen?
Den habe ich wieder getroffen und wir haben auch ein langes Gespräch miteinander gehabt. Er hat auch sehr gut Französisch können, weil er in der Sekundarschule, wir haben ihn in der Sekundarschule integriert gehabt. Und dem geht es heute recht gut. Und da habe ich mir müssen sagen, gesehen hat man, Gott spricht zu uns auch durch und über Strassenkind. Und für das muss man einfach nur. Das allgemeine Volk sagt ja immer, Strassenkind, das ist der Abfall von der Gesellschaft. Das ist nichts wert. Und ich sage, die sind Gold wert. Da hat so viel Gutes drin. Und ich, ja, man kann sagen, Ottmar, du hast das Strassenkind viel gebracht. Und ich sage, sie haben mir wahnsinnig viel geschenkt. Wahnsinnig viel geschenkt. Ich habe das nicht vergessen im Leben. Ich bin als besserer Christ und als besserer Mensch zurückgekommen nach diesen 13 Jahren.
Frère Opar, Sie sind ja dann wieder zurückgekommen auf Ruanda nach dem Völkermord. Wie haben Sie generell den Zustand erlebt oder vorgefunden vor Ort?
Also Ruanda war total am Boden. Ganz einfach, total am Boden. Im inneren Stadt hat es kein Laden und kein Geschäft und nichts mehr gegeben. Gebäude, die kaputt sind, das geht noch so. Mein Haus, also dort, wo ich gewohnt habe, gut, das ist völlig geplündert worden. Aber wir sind voll und ganz angewiesen gewesen auf alle die Hilfswerke, die gekommen sind. Und darum ist auch meine Grossaufgabe hat darin bestanden, denen Hilfswerke nachzugehen, herauszufinden, für was sie da sind und denen nachher zu sagen, ich brauche das, ich brauche das und so weiter. Und eins von meinen Wunder, die ich auch erlebt habe, das ist einfach, dass ich sagen musste, wir sind sehr schnell glaubwürdig gewesen und die Leute haben uns geholfen. Das wäre das Äußerliche. Jetzt, Menschen sind eben auch kaputt gewesen. Menschen sind kaputt gewesen. Und ich habe vorhin den Blick von diesen Leuten erwähnt, wo mir sogar manchmal recht Angst gemacht. Die sind derartig terrorisiert worden. Die haben derartig Angst gehabt um ihr Leben und haben gesehen, wie Mitglieder von ihren Familien getötet worden sind. Die sind menschlich einfach kaputt gewesen. Und die Jugendlichen, die wir aufgenommen haben, ich muss es ehrlich sagen, wir haben nächtelang Jugendliche gehabt, die geschrauen haben, die Bettnässer gewesen sind, die den ganzen Tag rumgehockt sind und depressiv gewesen sind, nichts haben können machen, keinen Hunger gehabt haben, abgemagert gewesen sind, krank gewesen sind. Ich habe dauernd müssen in gewissen Krankenlagen, die noch existiert haben in unserer Stadt, 3 Betten organisieren. Wir haben alle 3 Monate einen Todesfall gehabt unter unseren Kindern und Jugendlichen. Das war Ruanda zu dieser Zeit. Und ich würde sagen, die Hilfswerke sind wie ein Staat im Staat gewesen. Wenn die nicht dumm gewesen wären, dann wäre es uns noch viel schlimmer gegangen. Es ist ein trauriges Bild, aber in all dem hat man trotzdem immer wieder gefunden, dass ein Funken genommen ist. Wir haben in unserem Zentrum jeden Abend, ab 6 Uhr, am Abend ist es ja dunkel, ab jeden Abend haben wir alle Kinder versammelt und haben versucht, eine Masstrauma-Bewältigung zu machen. Das heisst, wir haben den Kindern die Möglichkeit gegeben, ihr Trauma auszudrücken. Zu zeichnerisch, bildlich, kämpferisch, durch Gebet, durch Gedicht. Jeden Abend, ausgenommen am Sonntagabend, sind wir zusammengehockt bei Kerzenlicht und haben die Jugendlichen angehört, bis sie einmal gebrüllt haben. Ein nach dem anderen. Das Prozedere hat 3 Jahre lang gedauert. 3 Jahre lang. Und das ist überwältigend. Wir haben tausende von Zeichnungen, die die Kinder zeichnen, die irgendwie ihre Eltern getötet worden sind, die Schuldgefühle, die sie haben, die Schreie, die Leute, die getötet worden sind, das gehören sie immer noch in ihren Ohren rein. Das ist etwas Unglaubliches, so Kriegstrauma. Das ist etwas Unglaubliches. Und ich muss aber auch noch sagen, wir haben regelmäßig versucht, kleine Festli zu organisieren. Denn das ist ganz wichtig für Ruandesen und vor allem auch immer wieder kleine Festli, wo sie Freude können ausdrücken. Auch das haben wir gefördert, so viel wir können. Die Anleitung, die ich ein bisschen hatte, ist natürlich auch erstens einmal von meiner Ausbildung her, aber es hat auch einen italienischen Psychiater, der uns auch da begleitet hat.
Nach diesen bewegenden Worten von Frère Otmar möchte ich eine Pause mit einem liturgischen Lied von Ruanda machen.
Amen.
Nach dieser Pause möchte ich das Interview mit dem Frère Ottmar weiterführen. Er hat uns einen guten Einblick über seine Tätigkeit als Schulbrüder in Ruanda, wo er sich engagiert hat für Waisenkind und Strassenkind, ermöglicht. Er hat uns auch ein gutes Porträt gemacht, wie das passiert ist mit dem schrecklichen Völkermord 1994 und was ihn auch emotional bewegt hat. Ich muss ehrlich gesagt sagen, das hat mein Herz jetzt auch berührt, so wie er das geschildert hat. Und jetzt freue ich mich auf das weitere Interview mit dem Frère Ottmar, wo er uns auch ein bisschen mehr erzählt, wie es weitergegangen ist nach dem Völkermord. Und auch wird er uns ein kurzes Porträt über das Marienheiligtum von der katholischen Kirche, wo übrigens anerkannt worden ist, Kibeo, ermöglichen. Aber jetzt gleich vorerst nochmal zurückkommen auf den Völkermord. Was hat das für Auswirkungen auf Ihre Gemeinschaft gehabt, den Völkermord?
Es sind 36 Personen von unserem Umfeld sind getötet worden. Die ruandischen Brüder haben auch müssen alle flüchten und sind erst 2-3 Jahre später wieder auf Ruanda zurückgekommen. Alle Werke, die sie dort hatten, ein Lehrerseminar, Jugendzentrum im Norden, sowie auch eine landwirtschaftliche Schule, das alles funktioniert wieder. Die jungen Mitbrüder, die eingetreten sind seit der 70, haben alle zusammen am Anfang müssen ein ganzes Jahr, wenn nicht zwei, im Centre in die Ganda arbeiten, damit sie konfrontiert werden mit dem Problem von Strassenkindern. Das hat sich sehr positiv ausgewirkt, dass jetzt das Strassenkinderprojekt von unserer Gesellschaft und von den Brüdern von Ruanda voll akzeptiert wird und dass die jungen Brüder auch sehr gerne dort arbeiten. Ich glaube, das ist positiv. Ich persönlich habe mich eine Zeit lang in unserer Kongregation, in allen unseren Schulen von Frankreich, die wir haben, für das internationale Kinderrecht stark machen. Unser Generalkapitel hat auch beschlossen, dass wir uns unbedingt müssen, noch mehr für die Jugend einsetzen in Zukunft. Dessen bin ich sehr froh. Denn ich glaube, die Leute von Mittelschicht und so weiter, die finden immer eine Möglichkeit, um sich auszubilden. Aber die, die keine Mittel haben, denen müssen wir die Mittel auch geben. Das entspricht absolut unserem Ordensideal. Denn Jean-Baptiste de La Salle, der 1651 bis 1719 geklappt hat und eben Schulen, gratis Schulen für Strassenkinder aufgemacht hat und uns auch den Auftrag gegeben hat, wir müssen uns weiterhin für die einsetzen. Das versuchen wir jetzt immer wieder in eine Realität umzusetzen. Da in Neuchâtel haben wir uns auch entschieden, dass wir zum Beispiel die Strassenseelsorge mit den Reformierten und mit den katholischen Kirchen organisiert haben. Das funktioniert sehr gut. Dann haben wir auch über 15 Jahre lang Gefängnisseelsorge gemacht, was auch wirklich sehr gut funktioniert hat und heute noch funktioniert. Und ich setze mich weiterhin ein, da, damit Integanten weiterleben kann. Ich möchte vielleicht noch erwähnen, dass ich noch ein Mädchenzentrum, das letztlich auch wieder auferstanden ist, und wo in Ruanda, und wo dauernd 60 Mädchen von der Polizei aufgegriffen auf der Straße, und zwar ganz junge Mädchen, dort erzogen werden. Und für das setze ich mich einfach noch weiterhin ein. Also, wir versuchen weiterhin einen sozialen Einsatz zu machen, so gut wie möglich. Und die, die direkt an der Front sind, zu unterstützen, moralisch und finanziell.
Frau Robmar, wenn ich nochmal zurückkomme, Sie sind ja seit dem 2000 wieder zurück. Wieso sind Sie denn überhaupt wieder in die Schweiz gekommen? Weil Ruanda ist ja eigentlich mit den Bergen, mit der Landschaft so sehr ähnlich wie die Schweiz. Was hat Sie gezogen, wieder hierher zu kommen?
Von Anfang an war bei mir klar, dass eine Entwicklungshilfe irgendwann aufhören muss und das Allerwichtigste ist, dass man die Einheimischen ausbildet, damit sie das Programm selber übernehmen können. Und ich muss sagen, 1999 war für mich klar, wir haben ein gutes Team, wir können ihnen die Verantwortung übergeben, die Infrastruktur ist okay, sie können funktionieren mit dem und somit habe ich mir gesagt, jetzt gehe ich. Und überlasse euch, ihr könnt das auf eure Art weiterführen. Aber, haben zugleich auch gesagt, die finanzielle Unterstützung, die kommt ihr rüber, aber nicht hundertprozentig, ihr müsst euch auch wehren. Und, ich muss sagen, Integanda existiert jetzt seit 25 Jahren. Und den Sommer bin ich unten und da haben wir das 25-jährige Jubiläum von Integanda, also vom Anfang von unserem Einsatz für Straßenkinder gefeiert. Und das 15-jährige Jubiläum für unser Mädchenprojekt. Das war für mich ein Höhepunkt gewesen. Und ich sage oft, ich bin siebter Himmel gewesen.
So schön. Danke vielmals für das schöne Porträt, Frau Rottmar. Ja, langsam neigen wir uns am Ende zu vom Gespräch. Ich hätte aber noch so viele Fragen. Aber eine, denke ich mir, wäre doch noch zentral und sicher auch interessant für unsere Zuhörerschaft. Kibeo, das Heiligtum, ja, das von den katholischen Kirchen in Afrika anerkannt ist.
Jawohl, Kibeo habe ich natürlich erst kennengelernt, als ich dort unten war. Und ich war zweimal in Kibeo, und zwar am 16. Juli 1988, an einer Erscheinung. Ich war überwältigt, ich war dabei. Es hat mich einfach sehr beeindruckt. Und dann einen Monat später, am 15. August 1988, bin ich mit allen unseren Mitbrüdern von Ruanda nochmal auf Gibeo gegangen und haben mit der Alphonsine, das ist die Hauptperson von diesen Erscheinungen, ein langes Gespräch gehabt. Und jetzt muss ich noch etwas beifügen. Das Jahr hat Integanda das 25-jährige Jubiläum gefeiert. Und das ist von der Erzieherregippe von Integanda sehr gut vorbereitet worden. Auf verschiedene Art und Weise. Unter anderem haben sie mit allen Strassenkindern, die bei ihnen ein- und ausgehen, sind sie die 40 Kilometer nach Gibeo gelaufen und haben dort mit der Alphonsine, die lebt heute noch, ein langes Gespräch gehabt. Und wir wissen ja, bei diesen Erscheinungen, Mutter Gottes immer und immer wieder gesagt haben, tönt euch bekehren, bekehrt eure Herzen. Es ist so wichtig, wenn nicht, dann geschieht etwas Unglaubliches in dem Ruanda. Und vor allem bei der letzten Erscheinung, wenn ich mich nicht täusche, hat es ja geregnet und gewittert und wie verrückt. Und die drei Mädchen, die da waren, Alphonsine, Antalie und Marie-Claire, Die haben gesagt, wir sehen nur noch Blut, wir sehen nur noch Blut. Das ist ja übrigens alles gefilmt worden immer. Und der Strom der Pilger nach Gibeo, der ist immens groß geworden. Und dann hat der Bischof von Butare, denn dann und dazu mal hat Gibeo zu der Diözese gehört, dann doch die Wunder anerkannt. Und heute müssen wir nicht mehr groß zweifeln, wir wissen ja, was alles gekommen ist. Und Gibeo ist heute für Afrika, nicht nur für Ruanda, ganz, ganz, ganz ein wichtiger Ort geworden. Es haben sich dann auch mehrere religiöse Organisationen, Kongregationen auch dort niedergelassen und haben wirklich einen Pilgerort aufbauen können. Und Gibeo ist heute einfach zentral für Ruanda. Und jedes Jahr, vor allem jetzt am 15. August, gibt es eine riesige, riesige Menschenmenge, die dort hingeht. Aber auch schon jeden Tag das Pilger, die kommen. Und von überall her. Also, die Leute schöpfen Kraft. Es ist ein Kraftort. Das ist gut für Menschen, um auf dem Weg zu bleiben und auf dem richtigen Weg. Und auch die Botschaft von Gott, von Maria, zu hören.
Das heisst also, die Mutter Gottes hat uns schon gewarnt, Jahre vorher, über den schrecklichen Völkermord.
Richtig, absolut. Absolut. Die Erscheinungen haben ja angefangen, 1981. Und dann ist jedes Jahr hat sie so eine Erscheinung gehabt. Und dann, die letzte war, glaube ich, 1989. Ja, das ist für Ruanda und für Afrika ist das ein wichtiger Ort geworden.
Danke vielmals für das Bordreferat, Otmar. Habe ich jetzt irgendetwas vergessen, was Sie noch möchten erwähnt haben?
Ich wünsche allen zusammen, dass Sie eine Erfahrung machen können, wo Sie religiös und menschlich besser macht. Und manchmal kommt es im Leben halt so raus, dass es nicht so ist, wie wir es geplant haben. Aber ich muss Ihnen sagen, alles, was geschieht, tut irgendetwas vorbereitet. Ich bin heute 79, kann zurückschauen auf den roten Faden in meinem Leben und ich muss mir sagen, Gott hat immer wieder die nächste Phase wunderbar vorbereitet. Also Optimismus, ob es einem gut geht, ob es einem schlecht geht, aber auch wenn es einem schlecht geht, soll man einen Optimismus haben und glauben, dass das uns zu einer Auferstehung führt.
Wunderschön, danke vielmals, Herr Otmar, für das spannende und bewegende Interview. Und ich möchte vielleicht da noch ergänzen, wenn sich Zuhörerinnen und Zuhörer angesprochen fühlen von dem Projekt in Ruanda, dann können sie sich finanziell auch beteiligen. Ich gebe Postcheckkonto-Nummern durch. Das ist 87-85-200-2. Children Help Network in 8000 Zürich. Und ich denke mir, da werden sicher sehr viele Strassenkinder und auch natürlich das ganze Team in Ruanda dankbar dafür sein. Frau Otmar, ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute weiterhin und auch ein gutes Wirken, wenn es jetzt halt nur quasi Anführungsschlusszeichen auf Distanz ist, nach Ruanda. Und ja, ich danke Ihnen einfach für das bewegende Interview.
Ich danke Ihnen, Frau Marti, und ich danke auch allen Zuhörern und Zuhörerinnen. Ich wünsche Ihnen viel Gutes.
So möchte ich den Beitrag beenden mit einem weiteren liturgischen Lied aus Ruanda. Ich wünsche Ihnen ganz viel Freude und ich verabschiede mich von Ihnen, Andrea Marti.
Mu Rwanda ikibeho ikaboneshereza isi yose kugira ngo igire amahoro mwisi imana igenda irudufashamo kugeza ubwo yatwihereye Yesu ngo atubere icyitegererezo ngo atubere jambo rya rurema Barasiwacu kibeho ni naryo ryarasi Nazareti ibishashi by'urumuri ritanga nibikwire mu banyarwanda nibikwire muri Isiraeli Wandi mpamvu dukunda imana nuko nayo yatwihitiyemo kugeza ubwo n'umubyeyi wa Yesu adusuye mu rwagasabo adusuye muri Nyarugu Tube hafi mana rurema Tuhore hafi nawe bikira Maria Tukuvuge mutoni mu bakobwa Tukurate nyina wa jambo Tukurate rembo rya rugira
Amahoro, ina wa jambo kuri.
jambo urizuba ryarasiye mu Rwanda kibeho bikaboneshereza isi yose.